Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0. Ja, wir hören gleich als erstes den versprochenen zweiten Teil des Interviews mit Katharina König. Und danach geht es um die vergangene Prozesswoche. Wir waren mit der Sendung in der letzten Woche selbst vor Ort und entsprechend werde ich dann die einzelnen Zeugen mal durchgehen, die da letzte Woche ausgesagt haben. Und da macht sich so einiges, insbesondere an Abgründen, die da bei diesem Prozess und auch um den ganzen NSU-Komplex stattfinden, klar. Auch wenn das in der letzten Woche vielleicht nicht die spektakulärsten Zeugen und Zeuginnen waren, zumindest aus Medienwahrnehmung, lässt sich da, wenn man vor Ort ist, doch einiges sehen, was die Struktur von NSU ausmacht, beziehungsweise des ganzen Komplexes und warum die zum Beispiel im Untergrund, wie man das ja nennt, auch wenn es sich nicht wie ein Untergrund, nicht wie ein Untergrund aussieht auf den ersten Blick, wie es sich da so unentdeckt leben ließ. Aber dazu mehr gleich. Jetzt erstmal, wie gesagt, der zweite Teil des Interviews. Letzte Woche haben wir damit aufgehört, mit der DNA-Spur auf der Socke von einer Person aus Litauen. Die Socke wurde in dem Wohnwagen, in dem die beiden Uwes tot aufgefunden wurden, da wurde diese Socke gefunden. Und mit Litauen geht es jetzt eben in dem Interview gleich weiter. Viel Spaß damit. Wo zumindest Litauen ja auch nochmal auftaucht, ist ja bei dem Prozess, der momentan in Thüringen läuft, wegen dem Raubüberfall oder Überfall eines Geldtransporters in Pößneck 99. Kannst du da was zu sagen, wie das möglicherweise auch in den Zusammenhang reinpassen könnte? Oder, ja.
Naja, wir haben an dem Prozess teilgenommen. Der ist mittlerweile abgeschlossen. Okay. Damaligen Täter sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Entscheidende ist, diejenigen, die dort angeklagt sind, sind alles Mitglieder des Thüringer Heimatschutzes gewesen in den Jahren bis Anfang der 2000er. Darunter ist unter anderem Sven Rosemann, das ist der Gegenspieler Tino Brandt gewesen im Thüringer Heimatschutz. Darunter sind aber auch zwei Brüder aus Saalfeld, die sehr bekannt waren, auch weil sie eben sehr aktiv waren, auch zugeschlagen haben, politisch mit Führungsfunktionen Teilen übernommen haben im Thüringer Heimatschutz Saalfeld-Rudolstadt. Und das Spannende ist, dass das Verfahren, um das es sich jetzt 14 Jahre später in Gera am Gericht gedreht hat, ist eben 99 gibt es einen Überfall auf einen Banktransporter, es wird eine Waffe erbeutet und es werden mehrere 10.000 Mark erbeutet. Bei den Tätern dabei ist neben den Nazis unter anderem drei Litauer, die dort mit auftauchen. Einer davon war jetzt mit im Prozess und war auch mit angeklagt. Der zweite ist zwischenzeitlich verstorben. Der dritte ist ein hochkarätiger Antiterrorismus-Polizist, der seiner Auslieferung widersprochen hat und ja, dem wurde dann auch zugestimmt. Das heißt, nur einer von drei sicheren Tatbeteiligten stand überhaupt jetzt in Gera vor Gericht und wurde dann auch mit entsprechend verurteilt zu einer Bewährungsstrafe. Das Verrückte ist, die politische Komponente, die Verbindung zwischen Neonazis, Thüringer Heimatschutz und organisierter Kriminalität hat im Prozess überhaupt keine Rolle gespielt. Das wurde nicht einmal thematisiert. Es wurde auch nicht thematisiert, wer da die Anwälte sind. Beziehungsweise, das ist ja auch nicht unbedingt Aufgabe und Rolle des Gerichtes, aber dass eben die klassischen Neonazi-Verteidiger bis heute weiterhin Neonazis verteidigen und für die dann da eintreten bis zum Letzten, um eben Bewährungsstrafen auszuhandeln. Ja, ich habe wir haben versucht, diese politische Komponente zumindest als Information rüberzugeben. Das hat aber keine Rolle gespielt. Es hat auch keine Rolle gespielt, dass mindestens Sven Rosemann im NSU-Verfahren ja mit vernommen wurde, dort auch befragt wurde zu den Dreien, befragt wurde zum Thüringer Heimatschutz und der Entwicklung in den 90er Jahren und nach und Anfang der 2000er Jahre. Darum ging es nicht. Es ging nur darum, die rein strafrechtliche Komponente aufzuklären bzw. zu verurteilen.
Ich finde ja, auffällig, aber in Österreich läuft ja jetzt oder lief ein ähnlicher Prozess gegen Objekt 21, genau, der läuft noch, wo die Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und eben Neonazis genauso offensichtlich ist, und die hatten ja auch Verbindungen nach Thüringen.
Ja, die hatten sehr viele Verbindungen nach Thüringen, also der Kronzeuge unter anderem ist ja einer, der aus Thüringen mitstammt, und es sind weitere, die in Thüringen aktiv waren, die mit im Verfahren drin sind. Und es gibt auch weitere, die in Thüringen weiterhin aktiv sind und in Thüringen leben, gegen die das Verfahren mitläuft, beziehungsweise wo versucht wird, eben die konkrete Tatbeteiligung zu ermitteln. Das ist eine ganz klare Thüringen-Österreich-Verbindung, die da rund ums Objekt 21 gelaufen ist. Und das geht schon sehr weit in dem Bereich ideologisch motivierte, organisierte Kriminalität hinein. Also da werden Maschinengewehre gefunden, da geht es um Erpressungen, wo dann auch Kettensägen mit zum Einsatz kommen und.
Und es ist ja damit, also es taucht immer mal häufiger auf, finde ich, dass organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit NSU oder dem erweiterten Netzwerk oder Umfeld fällt, ja auch im Zusammenhang mit Michel Kiesewetter, und dann fällt oft der Name Blood and Honor. Wie viel organisierte Kriminalität, würdest du sagen, ist bei Blood and Honor mit dabei, und wie kann man sich so die Verquickung zwischen Neonazis und organisierten Verbrechen oder organisierter Kriminalität eigentlich vorstellen? Welche Bereiche geht das rein? Das erscheint mir momentan relativ wichtig oder auffällig. So.
Also als erstes, Blood and Honor als solches ist organisierte Kriminalität. Das würde ich zumindest sagen. Also wenn man jetzt mal rein von der Musik, CD und ähnlichen Mehrbeschaffung ausgeht, es geht ja nicht um Musik, die auf dem freien Markt erhältlich ist, sondern es geht faktisch um Musik, die A indiziert, B verboten, also die halt nicht offiziell gehandelt werden darf aus unterschiedlichsten Gründen. Das zu organisieren und da eben zu garantieren, dass 10.000, 20.000, wie viel auch immer, Musik-CDs hergestellt werden, ist für mich schon organisierte Kriminalität. Und das funktioniert nur, wenn ich eben auch diese, ich nenne es mal, Form der kriminellen Energie in Verbindung mit der Ideologie habe. Das zu Blood and Honor. Das zweite, Nazis und organisierte Kriminalität ist nichts Neues, sondern ist, also ich glaube, spätestens seit Mitte der 90er taucht das immer wieder auf, nimmt seit Mitte der 2000er nimmt zu, hat auch was mit dem Älterwerden der Neonazis zu tun, die natürlich auch ein Stück weit schauen, wo kann ich wie möglichst viel Geld verdienen. Gepaart mit der Ideologie bleibt möglichst viel Geld verdienen, bleiben nicht viele Berufsmöglichkeiten übrig. Und so, also das ist jetzt sehr einfach und sehr platt natürlich, aber so erklärt sich das in Thüringen, sei es halt Rudolstadt, organisierte Kriminalität in Verbindung mit Neonazis in Bezug auf Rotlichtmilieu. Wir haben es im Landkreis Gotha, Südthüringen, haben wir es auch, dass dort eben organisierte, also Neonazis, zumindest in Teilen organisierte Kriminalität nachgehen, was mittlerweile mit zu ihrem Aufgabenmetier gehört, ist der Drogenhandel. Also da geht es um A, chemische Drogen und B, was relativ neu hinzugekommen ist, sind diese, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, für so Sportlertypen, diese Kraft Muskelaufbaupräparate. Muskelaufbaupräparate. Sowas wird gehandelt und gedealt unter Nazis und da natürlich organisiert, und da greift man auch wieder auf die Strukturen ehemaliger Kameradschaften oder noch bestehender Kameradschaften zurück, um das unter die Leute zu bringen.
Also das ist jetzt vielleicht eine etwas stumpfe Vorstellung von organisierter Kriminalität von mir, aber ich stelle mir das schon dann für Leute wie den NSU mit möglichen Querverbindungen rein in die organisierte Kriminalität dann schon auch leichter vor, zum Beispiel an Waffen zu kommen oder so über die Jahre im Untergrund, wie auch immer man das nennen möchte, zu verbleiben. Deswegen frage ich da auch, ob da die organisierte Kriminalität als Netzwerkbaustein für den NSU eben auch eine Rolle spielen könnte.
Na, das ist die Theorie, die wir von Anfang an, zumindest hier in Thüringen vertreten, dass das Netzwerk Blood and Honor maßgeblicher Unterstützer gewesen ist, weil eben dieses Netzwerk, welches ich als per se organisierte Kriminalität bezeichne, in der Lage ist, Waffen zu beschaffen, weil es in der Lage ist, Menschen im Untergrund zu unterstützen und weil es das Ganze ideologisch teilt. Mhm. Und ideologisch zumindest mit dem militanten Arm Combat A-Team faktisch ja auch vorgibt, dass die Taten, die NSU begangen hat, ideologische Unterstützung erfahren. Insofern, das ist die große Frage. Wie groß ist das Netzwerk noch und wie tief ist Blood and Honor verwickelt? Klar ist ja mittlerweile schon, dass Blood and Honor in der Unterstützerstruktur die entscheidende Rolle eingenommen hat. Zumindest Personen, die Funktionen innerhalb von Blood and Honor gehabt haben. Alles Weitere ist offen. Wenn die Untersuchungsausschüsse vorbei sind, sind die Möglichkeiten, die Akten entsprechend darauf zu durchforschen, auch vorbei. Und das macht es natürlich schwer, das Ganze aufzuklären.
Ja, und Sachsen und Thüringen laufen ja noch, die Untersuchungsausschüsse. Gibt es irgendwelche Aussichten aus deiner Sicht, andere Untersuchungsausschüsse in Deutschland oder zumindest, dass die Große Koalition irgendwelche sinnvollen Konsequenzen aus dem letzten Bundestagsuntersuchungsausschuss zieht? Dann nochmal zurückzukommen.
Na, was gewollt ist, es gibt ja Empfehlungen des Bundesuntersuchungsausschusses, Abschlussempfehlungen. Und da gibt es den Willen, diese Empfehlungen sozusagen nochmals zu bestätigen. Welche Folge dann die Bestätigung der Empfehlungen hat und inwieweit es dann auch zu einer Neuausrichtung beispielsweise der Ermittlungen von Taten, die gegen Migranten gerichtet waren, führt, bleibt offen. Also das ist erstmal, ist das nur eine, nochmal eine nette Erklärung. Gut gemeint, aber führt nicht unbedingt dazu, dass was gut gemacht wird. Und ansonsten, wenn die Untersuchungsausschüsse Thüringen vorbei sind, ich glaube nicht, dass ein neuer A auf Landesebene in Thüringen bzw. Sachsen kommt. Ein Bundesuntersuchungsausschuss Teil 2 wird nicht kommen. Das steht mittlerweile ja eigentlich schon fest, schon allein dadurch, dass ja Grüne und Linke zusammen auch gar nicht die prozentuale Möglichkeit hätten, einen Untersuchungsausschuss zu fordern und CDU, SPD werden es nicht machen. Was es mittlerweile gibt, ist auf in Baden-Württemberg gibt es eine relativ große Initiative, die einen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg fordert. Inwieweit da die grün-rote Landesregierung zustimmt, weiß ich nicht. Bisher machen sie es nicht, bisher verweigern sie sich, dort einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Eigentlich bräuchte es ja in jedem Bundesland, in dem NSU A aktiv war, B gemordet hat, bräuchte es einen Untersuchungsausschuss.
Absolut. Und zum Schluss noch ein kleiner Themenschwenk, beziehungsweise das machen wir hier immer öfter in der Sendung, dass wir auch so die aktuelle Stimmung gegen Geflüchtetenunterkünfte hier in den Blick nehmen. Und du warst ja, glaube ich, neulich auch in Greiz auf der Demo. Ja, wie würdest du da die momentane Lage einschätzen, was so die Pogromstimmung im ganzen Land betrifft?
Also das Erste, was ich sehr positiv finde, es gab ja in Greiz sehr lange die Demonstrationen wöchentlich von Neonazis und Bürgern aus Greiz. Das hat sich sehr stark geändert. Gibt es eine Bürgerinitiative vor Ort, die auch, ich sag mal, klarer geworden ist und eindeutiger geworden ist in den letzten Wochen. B, gab es eine sehr gute Antifa-Demonstration und auch Antifa-Aktivitäten in den letzten Wochen. C, kommt halt jetzt auch aus unterschiedlichsten Bereichen, also Zivilgesellschaft, Politik, Kirche, Antifa-Gruppen und so weiter und so fort, ist Druck ausgeübt worden, sehr stark auf Kreis beziehungsweise auf die Landrätin. Bei der Landrätin hat es null Erfolg. Die ist weiterhin in ihrer konservativ und teils sehr wahrscheinlich rassistischen Einstellung verhaftet. Und wo es aber Auswirkungen hat, ist auf die Demonstrationen, die von Nazis durchgeführt werden. Auf der letzten Demonstration waren bis auf vielleicht 20 Bürger aus Greiz nur noch Nazis. Gleichzeitig sind viel mehr Bürger zu den Gegenprotesten gekommen oder auch ans Flüchtlingsheim gekommen, wo es eine Kundgebung gegeben hat, um gemeinsam mit den Flüchtlingen sich den Nazis und Rassismus entgegenzustellen. Und da sehe ich zumindest in Greiz sehr gute Chancen, dass sich da auch nachhaltig etwas ändert. Da hoffe ich, dass die Bürgerinitiative noch klarer und noch eindeutiger wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sie es schafft, weitere Bürger hinzuzuholen, die sich dort klar mit für Flüchtlinge positionieren. Das andere Beispiel ist Katzhütte. Es gab es ja mal sehr lange in der Flüchtlingsunterkunft, das ist im Landkreis Alfeld-Rudolstadt, die dann auch geschlossen wurde, weil, also es war die schlimmste, die es in Thüringen gegeben hat, da mit verschimmelten Wänden, mit Duschen, die außerhalb der Unterkünfte lagen und. Katzhütte wird eine neue Flüchtlingsunterkunft kommen, in einer ehemaligen Jugendherberge. Da haben sich nun wiederum die Menschen, die in Katzhütte wohnen, relativ, wie nenne ich denn das? Das war für die überhaupt kein Ding. Ja, dann kommen halt Flüchtlinge, ist doch okay, wenn die Flüchtlinge kommen. Gleichzeitig probieren natürlich auch dort wiederum Nazis an rassistische Ressentiments anzudocken und eine entsprechende neue Bürgerinitiative zu gründen. Da bleibt so ein Stück weit abzuwarten, was passiert, wenn die ersten Flüchtlinge da sind, was passiert, wenn alle Flüchtlinge da sind. Grundproblem ist weiterhin die zentrale Unterbringung. Da gibt es in Thüringen sehr wenig Gegenaktivitäten aus den Städten, dass man Flüchtlinge in Wohnungen und dezentral unterbringt. In Bad Blankenburg, kleine Stadt, auch wieder im Landkreis Alfeld-Rudolstadt, funktioniert. Da hat der Bürgermeister, muss ich jetzt einfach mal sagen, der ist halt Linke und da geht es dann auch. Da hat der Bürgermeister ganz klar gesagt und sich ans Landesverwaltungsamt gewendet, wir haben hier ein paar Wohnungen in Bad Blankenburg und es kommen gerade mehr Flüchtlinge und wir würden gerne ein paar Flüchtlinge bei uns aufnehmen und wir haben Wohnungen, die wir denen zur Verfügung stellen. Also es funktioniert. Es ist letztendlich nur eine Frage des politischen Willens. Und dieser politische Wille ist in Thüringen nicht besonders hoch und gut ausgeprägt. Ansonsten, ich sag's mal so, dass momentan sind ja in den Städten und Landkreisen so durchschnittlich 150 Flüchtlinge ungefähr. Ausgehend von der Fluchtsituation und den Fluchtbewegungen, die es gibt, werden es auch in Thüringen, in den Städten und Landkreisen in den nächsten Jahren mehr Flüchtlinge werden. Und da befürchte ich, dass dann die rassistischen Ressentiments, die ja in Thüringen sehr stark ausgeprägt sind, so richtig nach oben kochen. Und da weiß ich nicht, inwieweit es gelingt, gegenzuhalten in allen Städten und zumindest zu versuchen, den Flüchtlingen ein Willkommen zu ermöglichen und auch einen menschenwürdigen Aufenthalt. Das sehe ich, da kriege ich ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Ja, da kriege ich Angst.
Ja, nicht nur du. Also ich habe auch immer den Eindruck, das steigert sich von Mal zu Mal und finde gerade so Schneeberg momentan das nächste Eskalationslevel, diese Fackelmärsche, die ja jetzt auch schon, also in Leipzig-Schönefeld wurden ja auch die Fackeln schon rausgeholt und so, ja. Und das ist ja auch einfach ein deutliches Zeichen in mehrere Richtungen. So.
Ja. Und das, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. In Weichlingen, das ist ein ganz kleines Dörfchen letztendlich, sollte auch in Thüringen wiederum gab es die Überlegung, eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten. Und da hat plötzlich fast das ganze Dorf angefangen, gegen Flüchtlinge mobil zu machen. Und der Pfarrer aus Weichlingen hat von einer Pogromstimmung gesprochen. Da war noch nicht ein Flüchtling da. Da war noch nicht mal entschieden, ob es wirklich dort eine Flüchtlingsunterkunft geben wird. Und da ging das schon los. Und das ist ein kleines Nest, in dem, weiß ich nicht, NPD vielleicht 2-3 Stimmen bekommt, aber eben dieser Rassismus sehr weit und sehr tief verbreitet ist. Und da dockt die NPD natürlich an oder versucht zumindest anzudocken. Das Schlimme ist aber, es braucht halt überhaupt nicht die Nazis. damit solche Vorurteile, solcher Hass und solche Stimmungsmache gegen Flüchtlinge geschieht. Das reicht halt aus, wenn in Anführungszeichen die Mitte der Gesellschaft in einem Dorf lebt oder auch in einer Stadt lebt und ja, irgendjemand beginnt, die Ängste, vermeintliche Ängste zu äußern und zu verbreiten, was alles passieren könnte, wenn denn Flüchtlinge kommen, und dann findet er ganz schnell ganz viele, die mitmachen. Und das ist so, wenn es niemanden mehr gibt, der gegenhält, oder wenn es Einzelpersonen sind, die gegenhalten, das macht die Leute kaputt, die können das auf die Dauer nicht alleine machen, die brauchen Unterstützung, und B, sind dann halt auch die Chancen, dass man thüringenweit, bundesweit, ich rede jetzt mal nur für Thüringen, dass man es schafft, was gegenzusetzen, sehr minimal. Weil es gibt jetzt nicht so ein großes Potenzial von Menschen, die auch bereit sind, am Wochenende mal in eine andere Stadt zu fahren oder in ein kleines Dorf zu fahren, um dort A, was mit Flüchtlingen zu machen, B, sich einem rassistischen Aufmarsch in den Weg zu stellen, C, Gesprächsveranstaltungen durchzuführen und. Da sind irgendwann sind halt auch die Kapazitäten, die Grenzen erreicht. Und da habe ich dann richtig Sorge um die Flüchtlinge. Also solange noch Leute in den Städten und Dörfern sind, die sich für die einsetzen und dadurch ein Stück Schutz abgeben, können wir es hinbekommen. Aber es gibt halt mittlerweile Kleinstädte und Dörfer, da gibt's die Menschen einfach nicht mehr, die sich trauen, offen für Flüchtlinge einzutreten.
Ja, danke für die realistische Einschätzung, ohne da was sozusagen schön zu reden. Ja, ich würde mich an der Stelle für das Interview bedanken und freue mich, wenn wir uns dann an gleicher Stelle bald wiederhören.
Genau, Dankeschön. Ich mich auch. Dankeschön.
Okay, tschüss. Das war also, wie gesagt, der zweite Teil des Interviews, dessen ersten Teil wir letzte Woche schon gesendet haben. So. Kommen wir jetzt zur Prozesswoche. Vergangene Woche, wie gesagt, wir selbst waren vor Ort und ich werde mich jetzt mal an den Zeugen langhangeln und daran so einige Abgründe, die da vor Ort auffallen, aufzeigen sozusagen und daran probieren klarzumachen. So, der erste Prozesstag war der Montag, da sagte zuerst Janine S. aus. Das war hier auch im Hamburger Abendblatt zu lesen, denn die wohnt inzwischen in Pinneberg. Allerdings muss man sagen, dass da offensichtlich für die Hamburger Presse eher der sogenannte Nachrichtenfaktor der Nähe entscheidend war, denn allzu spektakulär oder wichtig war die Aussage nun auch nicht. Und da wurde eben berichtet, weil man hier in Hamburg eben Pinneberg kennt und entsprechend das dann spannend ist. Janine S. Hat für Tschepe mal ein Handy und eine SIM-Karte gekauft, und zwar als 17-Jährige. Sie hat das dann vor Gericht so dargestellt, dass sie eben in der Zwickauer Innenstadt Tschepe zufällig in die Arme gelaufen ist, für sie eine fremde Frau, und die sie dann gebeten hat, ihr für 50 Euro, also 50 Euro hat dann die Janine S. bekommen dafür, dass sie eben ihren Ausweis dort vorzeigt und ihr eben das Handy und die SIM-Karte kauft, eine Prepaid-Karte. Und zur Begründung hat Tschepe dieser jungen Frau eben gesagt, ja, sie hätte ihren Ausweis vergessen und ja, damals 17-Jährige hat dann eben eingewilligt und sie sind zusammen in den Handyshop gegangen und haben das dort gekauft. Ja, höchstwahrscheinlich eher ein Zufall das Ganze. Was allerdings interessant war dann die Frage aus der Nebenklage. Die Nebenklage fragte dann nämlich die Janine S. Nach verschiedenen Namen und ob sie die kennt und machte dann deutlich, dass der Mann, mit dem Janine S. inzwischen verheiratet ist, mit diesen Leuten eben auf Facebook befreundet ist und diese Leute sind bei Combat 18 oder sind in einem Verfahren rund um Combat 18 als Beschuldigte aufgefallen. Ja, auch das würde ich persönlich sagen, macht jetzt noch keinen Zusammenhang von der Janine S. zum NSU tatsächlich als Mittäterin deutlich. Was jedoch deutlich wird, ist, man kann rein zufällig Leute in Deutschland rauspicken. Und wenn man sich dann vielleicht deren Facebook-Profile anguckt, was und dann entdeckt man eben, dass doch sehr viele Nazi-Bekanntschaften haben. Ja, dass da einfach der Umgang mit der vermeintlich normalen Bevölkerung offensichtlich ein gegenseitig relativ unverklemmter ist. Und man kann sich eben mal auf Facebook anfreunden und sich nichts weiter dabei denken. Ich denke, das wird an dem Fall am meisten deutlich, dass das eben einfach ein deutschlandweit verbreitetes Beziehungsnetzwerk ist, wo man eben ganz unverfänglich auf Facebook, wenn man sich nicht beobachtet fühlt, mit Nazis, die sogar für Combat 18 angeklagt sind, befreundet sein kann. Ja, aber ansonsten, das war die Aussage von Janine S. Der nächste Zeuge war spannender. Das war ein Polizist aus Zwickau. Und zwar zunächst in Zwickau haben ja die drei vom NSU in zwei unterschiedlichen Wohnungen gewohnt oder zwei unterschiedliche Wohnungen sind bekannt. Einmal in der Polenzstraße 2. Das ist auch die Wohnung, aus der jetzt verschiedene oder aus dem Haus gibt es inzwischen verschiedene Reportagen, wo die Nachbarn, vor allen Dingen die dann damals mit Schäpe, die sie unter anderem Namen kannten, befreundet waren, wo die eben im Fernsehen auftauchen. Und die zweite ist eben die Frühlingsstraße, die natürlich bekannt ist als das Haus, das in die Luft geflogen ist. So, und in dieser Polenzstraße, um die es auch in dieser ganzen Prozesswoche häufiger ging, gab es einen Wasserschaden. Und zwar war dieser Wasserschaden 2007. Ja, beziehungsweise ja, 2006, 2007. Und in der Wohnung über der Erdgeschosswohnung, und genau dieser Erdgeschosswohnung, haben die vom NSU gewohnt. Beziehungsweise wer auf jeden Fall dort gewohnt hat, war Schäpe. Ganz genau kann man das eben nicht rausfinden. So, beziehungsweise von den Nachbarn ist das noch nicht so genau bestätigt, aber das wird eben als Unterschlupfwohnung des NSU gewertet dort. Ja, in der Wohnung drüber, wie gesagt, ein Wasserschaden. Und dieser Wasserschaden wurde angezeigt, denn er wurde für Sachbeschädigung gehalten oder die Aussage war, dass dort jemand die Wasserhähne aufgedreht hat. Und dann wurde eben gesagt, dass die Lisa Dienelt, alias Schäpe, wohl Schritte gehört hätte in der Wohnung. So, die Wohnung im Erdgeschoss lief auch unter dem Namen Dienelt. Das stand am Klingelschild. So, dann hat der zuständige Polizist, der eben diesen Wasserschaden untersucht hat und der dort eben auch ausgesagt hat, der wiederum hat versucht, diese Lisa Dienelt, die ihm da als Zeugin genannt wurde, vorzuladen. Die kam nicht. Also ist er zurück in das Haus gefahren, auch um den Wasserschaden nochmal aufzunehmen und hat eben an der Wohnung geklingelt. Daraufhin öffnete ihm eine Frau, die sagte, nein, Lisa Dienelt sei sie nicht, sie sei Susanne Emminger. Ihr Spitzname hier wäre allerdings Lisa, deswegen, und am Klingelschild stünde ja Dienelt, vielleicht käme es so zu einer Verwechslung. Ja, das hat der Polizist offenkundig erstmal geglaubt. Sie gab dann auch an, dass sie eben dort nicht wirklich wohnt, sondern nur auf die Wohnung eines Freundes aufpasst. Mit dieser Susanne Emminger, die dort angetroffen wurde, da gab es ein entsprechendes Gespräch bei der Polizei. Da ist sie tatsächlich auch erschienen und André Emminger kam gleich mit. So, die beiden haben sich als Paar ausgegeben, als Ehepaar, die dort in dieser Wohnung immer mal zugegen sein, um auf die Katzen von ihrem Kumpel, der dort wirklich der Mieter wäre, aufzupassen. So, wer da vor Gericht erschien, war niemand anderes als Schäpe, die eben unter dem Namen Susanne Emminger gelebt hat und die auch den entsprechenden Ausweis vorgezeigt hat. Also beide haben den Ausweis vorgezeigt. Ja, und ihr Begleiter war höchstwahrscheinlich André Emminger, der ja jetzt auch vor Gericht steht als Mithelfer des NSU. Und Susanne Emminger ist auch in Wahrheit seine Frau, ist eben eine andere. Und unter deren Identität hat Tschepe da eben gelebt. Das heißt, da gab es mehrere Ungereimtheiten, auch in den Aussagen. Da war dann immer von unserer Wohnung auch die Rede oder mal dann von deren Wohnung. Also das war eigentlich nicht hundertprozentig klar in der Aussage, wer da wohnt. Auch wenn die beiden, die sich als Emmingers ausgaben, eben gesagt haben, sie waren weder beim Wasserschaden in der Wohnung, noch würden sie dort wohnen, sondern eben für ihren Kumpel immer auf die Katzen aufpassen würden, der Fernfahrer wäre. Sie haben auch ihre Ausweise vorgezeigt. Am Ende gab es dann wohl so ein paar Schwierigkeiten mit den Ausweisnummern, aber das hat den Polizisten nicht weiter gestört. Er ließ sie ziehen und ja, so kam der NSU mit einer relativ, ja, riskanten Aktionen auch davon, also wirklich dort auf dem Polizeirevier zu erscheinen und darauf setzen zu müssen, dass ja auch niemand im Haus das mitbekommt, weil die hätten ja sagen können, nein, die wohnen hier oder zumindest sie wohnt hier, also das war schon eine sehr riskante Nummer. Ja, aber der Polizist, der hat da nichts weiter Besonderes dran gefunden, hat ja auch nur einen Wasserschaden untersucht und hat da die Ungereimtheiten nicht weiter untersucht und so ging das eben alles ganz glatt. Ja, die weitere Besonderheit an diesem Fall wurde kurz auch vor Gericht erwähnt, findet aber auch viel Beachtung im Bundestagsuntersuchungsausschuss Abschlussbericht. Das ist nämlich die Operation Grubenlampe. Die Operation Grubenlampe wurde genau just zu dem Zeitpunkt des Wasserschadens durchgeführt. Und bezog sich auf André Emminger. Also das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat den Emminger sozusagen verfolgt und observiert. Und zwar in der Zeit vom 5. bis zum 8. Dezember 2006. Und am 7. Dezember war eben dieser Wasserschaden und die Aussage darüber vor bei der Polizei war eben 2007. Deswegen der Zeitraum 2006, 2007 für diese ganze Geschichte. Ja, André Emminger wurde wegen einer anderen Sache observiert, nämlich wegen der Weißen Bruderschaft Erzgebirge. Und es ging darum, dass er vielleicht eine weitere Kameradschaft da in Zwickau eröffnen möchte oder die gründen möchte. Und da hat das Landesamt für Verfassungsschutz den beobachtet. Ja, da als Ergebnisse liegen vor, dass er zum einen an dem Tag des Wasserschadens nicht in der Polenstraße war, auch wenn er anderes bei der Polizei gesagt hat. Dort hat er nämlich gesagt, er hat die Wohnung früh verlassen und ist dann in die Firma gefahren und dann wieder zurück dorthin. Das ist laut Observationsprotokoll nicht so. Und weiterhin wurde dann gesagt, ja, dass die für die Anfangsverdacht, der wurde eben nicht bestätigt. Aber das ist natürlich nicht das Spannende an dieser Observation. André Emminger war einer der aktivsten Unterstützer des NSU und man kann eventuell davon ausgehen, dass das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen den zusammen mit den drei gesuchten Nazis, nämlich Bönhard, Mundlos und Tschepe, eigentlich gesehen haben muss. Aber da gibt es keine weiteren Antworten in dem Fall. Aber 2006, 2007 hätte wahrscheinlich sowohl das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen als auch die Polizei dort skeptisch werden können, um das Mindeste zu sagen, und hätte die drei da auch fassen können. Aber es ist nicht passiert. Und gerade diese Operation Grubenlampe gibt im Grunde weiterhin Rätsel auf. Ja, dass, wie gesagt, die Aussage des Polizisten da vor Gericht, ja, und diese ganze Wasserschadensnummer und ja, eine Zeit darauf sind dann die drei vom NSU ja auch umgezogen, aus der Polenstraße ausgezogen. So, die letzte Zeugin für den Tag, für den Montag, war die Beatrix J. Die hat dann als erste Nachbarin aus der Polenstraße in dieser Woche ausgesagt und hat dann sozusagen auch den ganzen Themenkomplex Polenstraße noch mehr eingeläutet. Ja, sie gab dann zunächst an, erstmal nicht so sehr mit der Lisa oder Susanne, wie sie da im Haus hieß. Sie hatte wohl beide Namen, Lisa war wohl nur ein Spitzname, zumindest wenn man den Nachbarn Glauben schenkt, zu tun zu haben. Und später kam dann eben natürlich doch raus, dass sie ihr auch mal eine SIM-Card und ein Handy, genau so wie bei der damals 17-jährigen Janine S., unter dem Vorwand, Chepe hätte ihren Ausweis vergessen, hat ihr 50 Euro gegeben und die Nachbarin hat ihr eben auch eine SIM-Karte gekauft. So, spannender noch wurde der ganze Themenkomplex Polenstraße dann am Dienstag. Da haben dann Mutter und Sohn ausgesagt, Heike K. und Patrick K. Und die Heike K. bezeichnet sich selber als beste Freundin von der Lisa, wie sie sie immer genannt hat. Also die hat dann vor Gericht eben erzählt, dass die Lisa immer für sie da gewesen wäre und sie selbst, obwohl sie sie als beste Freundin bezeichnet hatte, hätte aber nie groß nachgefragt, woher sie kommt, was sie bewegt, was sie so macht und so weiter und so fort. Sie wusste da nicht viel. Ja, das hat entsprechend den Richter und auch die Nebenklage gestört. Es wurde dann immer unruhiger im Saal. In einem Fall kam es dann auch mal zu einer Schreierei sozusagen. Da hat sich die Zeugin entsprechend aufgeregt. Dann fing eine Anwältin der Nebenklage an zu rufen, sie solle endlich die Wahrheit sagen und der Richter solle sie doch mal ermahnen, dass sie die Wahrheit sagt und so weiter. Ja, solche Aufregung hat man da ein, zwei Mal auch erlebt vor Gericht und da wird dann einfach 10 Minuten Pause gemacht, damit sich alle beruhigen können. Aber das, dann gehen die Emotionen schon mal mit den Leuten durch und eben auch mit denen der Nebenklage, die natürlich mit solchen Zeuginnen und Zeugen sehr unzufrieden sind. Der Richter genauso, aus diesen Leuten ist im Grunde nichts weiter rauszubringen, außer die friedliche Welt mit der Lisa, die ja immer so freundlich war, die sich um alle gekümmert hat, die immer mitgefeiert hat. Also diese ganzen Geschichten, die man da auch schon aus dem Fernsehen kennt, die wurden dort nochmal vorgetragen. Und schon da wurde auffällig so ein gewisses Abstraktionsniveau zu dem, was da passiert ist, mit wem man es eigentlich zu tun hatte. Das wird verdrängt und kommt in der Sprache gar nicht vor. Also da wird nicht ein Wort des Bedauerns geäußert. Es wird sich nicht dazu verhalten, dass man jahrelang mit, wie sich herausstellte, mit einer Nazi-Terroristin zusammengelebt hat und eben zusammen immer gefeiert hat, dass die beste Freundin war. Und das kommt da gar nicht zur Sprache. Wenn es zur Sprache kommt, dann heißt es, als dann die Sache passiert ist und es wird dann nur noch erzählt, dass die Kinder ja traurig wären, dass die Lisa jetzt weg wäre und sie selber eben auch. Und da kommen natürlich auch immer einiges an Erinnerungslücken. Das läuft dann so, der Richter fragt, die Person antwortet und der Richter sagt nochmal, wie es in der Polizeiakte gesagt wurde. Und wenn es dann anders ist, dann kommen dann so Ausreden wie, ja, das ist ja auch schon lange her und ich habe ja auch meine eigenen Probleme und das verdrängt sich da alles. Also insgesamt doch ein recht, nennen wir es, unangemessener Auftritt da vor Gericht von der Nachbarin, der nur getoppt wurde von dem Auftritt ihres Sohnes danach. Dass der Auftritt so werden würde, hat sich schon vorher angedeutet, denn ein Anwalt der Nebenklage hielt der Zeugin vor, wie das da heißt, man macht einen Vorhalt, und zwar eine Dokumentation, wo ein verpixelter junger Mann auftritt, also der ist da mit in der Runde, sagt was, aber sein Gesicht ist unkenntlich gemacht und spricht dann eben davon, dass er das überhaupt nicht so schlimm findet mit den Morden und dass das ja gar nicht wäre und dass ihm das ja wehtun würde, wenn da eine Frau, die er schon seit Jahren kennt, beschuldigt wird. Und die Heike K. hat dann eben zugegeben, dass das ihr Sohn war. Ja, vorgezogen wurde an dem Tag wahrscheinlich, um nochmal eine kurze Pause zwischen der Heike K. und ihrem Sohn Patrick K. zu machen, der Klaus Sch. T. der Vermieter vom André Emminger war. Der dann wiederum erzählt hat, dass eben André und Susan Emminger, diesmal sozusagen die wirkliche Susan Emminger, bei ihm eine Wohnung gemietet haben. Und der hat dann eben auch von dem Einzug erzählt, beziehungsweise erstmal hat er von der Wohnungsbesichtigung erzählt, wo dann die Susan Emminger sich das angeguckt hat. Und wer kam dazu, um die Wohnung sich mit anzugucken? Beate Zschäpe, die ihm damals nur als Freundin der Susan Emminger vorgestellt hat. Die haben sich dann also zusammen die zukünftige Wohnung der Emmingers angeguckt. Und beim Einzug wiederum, wo auch dieser Vermieter zugegen war, da hat ihm dann Böhnhardt war auch da, den hat er dann im Nachhinein identifiziert und der hat ihm dann die ganze Zeit über die Schulter geguckt, weil der hat dann so der musste noch was reparieren und offensichtlich wollte Böhnhardt mal gucken, dass der da nichts einbaut und so weiter und so fort. Dieser Vermieter hat dann die Emmingers, als immer klarer wurde, medial sozusagen, was da, in welchem Zusammenhang die zur NSU stehen, die dann auch fristlos gekündigt. Kurz vorher wurde André Emminger allerdings nicht aus der Wohnung geholt, aber sie haben dort nach ihm geguckt und entsprechende Spuren wurden auch hinterlassen. Da hat er sich nochmal vor Gericht beschwert. Ja, genau, der wurde vorgezogen und dann kam Patrick K. Patrick K., der inzwischen 22 ist, war dann entsprechend jünger, als er Zschäpe kennengelernt hat, der konnte sich an nicht mehr viel erinnern. Der hat zum Teil Gegenteiliges ausgesagt, er wurde eine Frage gefragt, wie ich gerade schon beschrieben habe, und dann wurde ihm der Vorhalt gemacht aus den Akten und oft hat er da Gegenteiliges gesagt und hat dann gesagt, ja, war dann doch so, er hätte keinen Grund zu lügen und so weiter und so fort. Spannend wurde das Ganze zunächst, als es darum ging, um eine Szene, die schon seine Mutter beschrieben hat. Die Szene war so, dass sie wohl alle zusammen vorm Fernseher saßen und da lief eine Doku über rechtsradikale oder rechtsextreme Ausschreitungen. Und er hätte da eine entsprechende Bemerkung gemacht, wie so, ja, schade, dass ich nicht dabei war. Woraufhin Zschäpe wiederum gesagt hätte, er soll da die Finger von lassen. Sie stand selbst schon mit einem Bein im Knast. Darum wurde auch viel gefragt. Ja, Patrick K. hat dann angegeben, er wäre früher selbst rechts gewesen, dann hat das wieder runtergespielt und hat gesagt, ja, er wäre halt nur, hätte nur ein großes Maul gehabt als 13-Jähriger, 14-Jähriger, aber hätte halt schon mit Zschäpe, die er als Susanne oder Lisa kannte, auch darüber geredet, weil ihn das einfach damals interessiert hätte. Hat das immer probiert, recht unschuldig darzustellen, hat dann auch einmal probiert, ganz offensichtlich eigentlich Zschäpe so ein bisschen zu entlasten. Da ging es darum, dass er Stress mit einem Kumpel hatte und dann hat er vor Gericht ausgesagt, ja, sie hätte da probiert, auf ihn beruhigend einzuwirken, dass er da nichts macht. Woraufhin der Richter ihm vorhielt, dass er bei der Polizei angegeben hat, dass sie ihm gesagt hätte, ja, er soll sich da nichts gefallen lassen und sie würde da auch mal zu lang. Also um solche Gegenteiligkeiten spielte es sich da. Ja, und im Grunde kam dann immer weiter raus, wie Patrick K. eigentlich so drauf ist. Also er hat dann mehrfach gesagt, ja, er hat sich eben davon verabschiedet, ein Rechter zu sein, weil er hätte jetzt ja auch Kinder und einen Job und das wäre ihm einfach wichtiger. Ja, aus der Nebenklage, wie zu erwarten, wurde das Ganze ganz aufgeweicht, als es darum ging, mit wem er alles auf Facebook befreundet ist und was er auf Facebook so postet. Er postet zum Beispiel Musik der Band Endstufe und Klamotten von Thor Steiner und Aktivitäten der NPD in Schneeberg. Also alles ganz aktuell, woraufhin der Patrick K. dann nur sagte, ja, zum einen Endstufe wären ja gar keine rechte Band mehr, das hätte ja inzwischen aufgehört. Thor Steiner wäre ja nur eine Klamottenmarke und die eine Jacke findet er halt ganz schick. Und ja, was die NPD in Schneeberg da macht, ist einfach richtig, weil das geht ja nicht. Und das schaukelte sich eigentlich immer weiter hoch und er sprach dann davon, dann war die Rede von Ausländern, die er asozial findet, weil sie das Sozialsystem hier ausnutzen würden. Allerdings fände er Deutsche, die das machen, genauso asozial. Und so schaukelte sich das immer mehr hoch und er gab dann auch an, er hätte selbst einen Kollegen, der wäre aber linksextrem, der fände das genauso mit den Ausländern. Also es wurde eigentlich immer absurder, bis dann im Grunde rauskam, dass er sozusagen das Einzige, was ihn von einem offenen Nazi unterscheidet, ist, dass er damit hinterm Berg hält. Also das hat er dann so zugegeben. Ja, der Richter fragt ihn dann auch zu Recht, ob er vielleicht Motiv hätte, Zschäpe ein bisschen zu schützen. Damit meinte er natürlich, ob er selber sozusagen entsprechende Ansichten hätte, um sie da zu schützen. Das wurde ja im Grunde klar. Aber das war natürlich dann schon, ja, nicht nur natürlich eine krasse Aussage, die sich immer mehr zuspitzte, die dann einfach auch auf das Umfeld zeigt. Denn wenn solche Meinungen im Umfeld akzeptiert sind, ja, Zschäpe hätte sich wohl selber ihm gegenüber auch so geäußert, dass sie Ausländer eben entsprechend nicht so gut fände, die sich am deutschen Sozialsystem bedienen. Wenn natürlich solche Aussagen in einem Wohnumfeld sowieso komplett akzeptiert sind, fällt das natürlich nicht auf, wenn eine der Bewohnerinnen das auch sagt, die sich dann eben doch als doch sehr aktiv im Rahmen des Rechtsextremen, im Rahmen des Nazi-Seins herausstellt. Wenn sie dann solche Äußerungen tätigt, fällt das natürlich nicht auf in so einem Rahmen. Und es fällt natürlich auch auf, was für Leute sich nicht für Nazis halten, was für Leute sich nicht für rechts halten, was für Leute sich für normale Bürgerinnen halten. Das ist schon auffällig und ich denke auch, dass das nicht, das ist ja kein Einzelfall. Also dieses Selbstbild des Nicht-Nazis und dann doch eben allerlei Ansichten teilen, die man als sehr rechts bezeichnen würde. Ich denke, das gehört schon zur deutschen Normalität dazu. So. Ja, am Mittwoch waren dann die Urlaubsbekanntschaften dran. Von den dreien, die waren ja auch Fehmarn, wie man weiß, als Lise, Max und Geri und haben dort auf ihrem Campingplatz sehr viele Bekanntschaften gemacht. Und diese Bekanntschaften waren sehr begeistert von den dreien und so begeistert eigentlich, dass sie bis heute darüber nicht richtig reden können. Auch hier, das waren Bankangestellte, Versicherungsmakler und so, ja, den kann man eigentlich schon vielleicht ein gewisses Abstraktionsvermögen zuschreiben, aber auch hier war dem nicht so. Auch hier war wieder von der Sache die Rede, die da passiert ist und eigentlich wurde von fröhlichen Menschen, von ihren fröhlichen Urlaubsbegegnungen berichtet. Also das war schon wirklich krass. Da hat keinerlei Abstand in irgendeiner Weise stattgefunden und es war ganz deutlich, dass die Leute das für sich selber auch verdrängen wollen, mit wem sie da eigentlich im Urlaub waren. Also die eine Zeugin, die hat beispielsweise, das wird jetzt, ist natürlich sehr kleinteilig, aber ich finde, das zeigt schon auch viel, die eine Zeugin hat beispielsweise den Namen Zschäpe nicht richtig ausgesprochen, sie hat immer Zschäpe gesagt oder dann eben Lise, weil so hat sie sie ja im Urlaub kennengelernt und sie sprach auch davon, ja damals waren das für uns nur Bankräuber, über dieses Bankräuber kam das nie hinaus, es war dann immer nur die Sache und sie hat auch erzählt, dass auch ihre Kinder sehr traurig wären, dass Max und Geri tot wären, weil sie hätten sie ja damals als freundliche Urlaubsbekanntschaften kennengelernt. Also das ist dann schon schwer verdaulich und schwer vermittelbar, wie einfach dieses Reden darüber komplett daneben geht, möchte ich sagen. Also, dass es einfach keinerlei Empfinden dafür gibt, was mit wem man da im Urlaub war und dass man da ja lieber die schöne Urlaubserinnerung in Erinnerung hält, als das irgendwie ins Verhältnis zu bringen und sich eben seinen schönen Urlaub geradezu verderben zu lassen. Am Mittwoch kam aber einiges an Unerträglichkeit auch noch dazu. Zum einen war die Frau von Wohleben da, die darf ja als Beistand direkt neben ihm sitzen. So konnte man dann den ganzen Tag beobachten, wie Herr und Frau Wohleben flirten, Händchen halten und Gummibärchen essen und sich einen wunderschönen Tag da vor Gericht gemacht haben. Und nicht nur das, für Wohleben war es ein noch schönerer Tag, denn zwei von seinen Nazi-Unterstützern saßen oben im Publikum. Also das ist ja so ein Balkon, wo Publikum und Presse sitzen. Und da kann man eben auch von der Anklagebank hochgucken, denn das ist da mit einer Glasscheibe getrennt. Und da blickt er auch immer hin, hat dann zum Abschied auch gewunken, war also an dem Tag bestens unterstützt. Die Nazis oben im Publikumsbereich sind extrem selbstgefällig und selbstsicher auch aufgetreten. Ja, das muss man sagen, ist schon wirklich sehr fair, sehr schwer vermittelbar. Ja, also man liest es ja auch immer von Schäpe, dass sie da mit ihren Anwälten kichert, dann snackt und am Computer daddelt oder mal ein Rätselheft löst. So ist das auch. Also die Angeklagten sitzen da, scheinen sich von nichts weiter beeindrucken zu lassen und machen sich da eigentlich so ganz den Tag so nett wie möglich, so wirkt das. Und das ist, finde ich, den Opfern des NSU gegenüber und auch aufmerksamen BeobachterInnen gegenüber, ist das eigentlich kaum vermittelbar. Also das ist schon, wenn man da sitzt, ein ganz eigenes Entsetzen, die Angeklagten da so fröhlich zu sehen. Ich meine, natürlich, das ist klar, die ohne vorverurteilen zu wollen, aber die finden das natürlich gut, was da passiert ist. Da ist ja auch nicht von Reue oder so auszugehen. Aber das nochmal so vorgeführt zu bekommen, so zu sehen, ist dann schon etwas krasser. Das muss man sagen. Und ja, entsprechend gestaltete sich die Woche da vor Gericht. Ich finde, es hat sich da einiges an Abgründen aufgetan, gerade eben wie über den NSU von den Zeuginnen und Zeugen, die eben damals mit denen näher zu tun hatten, gesprochen wird, ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich auch die Erklärung der Verteidigung von Schäpe zu dieser Aussage von Patrick K. Die hat das für bare Münze genommen, dass Schäpe ihn damals von der Szene abbringen wollte und wollte das so darstellen, als hätte Schäpe ihn davon abgehalten, in die rechtsextreme Szene abzurutschen und dadurch könnte sie ja selber gar nicht die Nazi-Ideologie vertreten. Damit wäre die Anklage eigentlich hinfällig. Ich meine, wenn man weiter drüber nachdenkt, kann man natürlich auch sagen, ja, sie wollte ihn davon abhalten, damit keine Leute der organisierten Nazi-Szene in der Polenstraße auftauchen und sie erkennen, damit die Polizei nicht auf die Polenstraße aufmerksam wird. Aber die Verteidigung von Schäpe möchte sie eben ganz offensichtlich auch von dem Vorwurf der Nazi-Ideologie oder als Vertretung dieser Ideologie eben darstellen. Sie haben wohl schon auch verlauten lassen, unsere Mandantin ist keine Rassistin. Also das ist wohl die Verteidigungsstrategie, von nichts gewusst und noch nicht mal Rassistin, keine Nazi-Frau, nichts. Das ist deren Strategie und da klammern sie sich an jeden Strohhalm. Ja, die Aussage von Patrick K. wurde auch von den Anwälten der Nebenklage eben angegriffen. Uns wurde auch gefordert, da einiges nicht in die Urteilsfindung einfließen zu lassen. Ja, natürlich ist ja Tag vor Gericht da auch bestimmt von teilweise juristischen Spitzfindigkeiten. Trotzdem, ist es auch in Wochen, die Medien augenscheinlich nicht so spannend finden, doch sehr, sehr spannend und wichtig, da vor Ort zu sein. Es ist schon auch erstaunlich, das liest man immer wieder und hört man immer wieder, aber wenn man morgens dort in diesen Raum reinkommt und dann ist wirklich niemand da und den ganzen Tag über bleiben die Presseplätze auch nicht voll besetzt und ist doch relativ spärliches Interesse da, das ist natürlich vielleicht mit einer gewissen Medienlogik zu erklären, aber dann doch schon auch entsetzlich zu sehen, wenn man es zynisch sagt, dass das Münchner Gericht doch recht hatte, dass sie eben nur die 50 Presseplätze haben und mehr nicht, denn diese reichen augenscheinlich auch aus. Keine Messehalle, keine Übertragung, nichts ist nötig, das Interesse beschränkt sich tatsächlich und das ist natürlich auch ein Skandal für sich. Ja, so viel zur Woche da in München. Und da werden wir sicherlich in der nächsten Zeit auch immer mal weiter drauf zu sprechen kommen, denn schon allein aus den 3 Tagen kann man sicherlich schon einiges rausarbeiten, was eben auch auf die deutsche Gesellschaft zeigt. Nicht nur, dass man eben völlig mit krasseren Aussagen, die in die rechte Richtung gehen, völlig angenommen in seinem Wohnumfeld ist, ja, dass den Leuten sowas einfach nicht auffällt, dass sie auch nicht, ich meine, wenn man wochenlang Urlaub auf Fehmarn macht, kann man auch nicht wirklich von Untergrund reden. Die haben da ihre Zeit genossen, haben Freundschaften geschlossen und so weiter und so fort. Das ist schon immer noch ein Part. Ja, und wie gesagt, beobachtet auch vom Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen mutmaßlich. Ja, von Untergrund kann da keine Rede sein. Und eben auch das typisch deutsche Reden über Nazis und Nazi-Verbrechen. wo das Verbrechen selbst einfach nicht benannt werden kann, wo immer drumherum geredet wird, wo von der Sache, als das damals passiert ist, das Schlimme gesprochen wird. Das kennt man ja schon aus der Beschäftigung eben mit dem Reden in Deutschland über Nazi-Verbrechen. Das setzt sich jetzt beim NSU fort. Ja, das zeigt sich da einfach ganz deutlich in München. Ja, das, wie gesagt, die Woche dort. Ja, nicht nur in München ging die Prozesswoche weiter, sondern auch aus Thüringen erreichten uns Neuigkeiten zum NSU. Man möchte sagen, ein Skandal. Das berichtete Report Mainz. Und zwar geht es da darum, dass der heutige Thüringer LKA-Chef Werner Jackstadt eine Fahndung nach dem NSU verhindert haben soll. Es geht da um eine Geschichte, die in den Ausschüssen auch schon bekannt war und sonst auch, also in den Untersuchungsausschüssen, wo auch öfters vehement nachgefragt wurde, wo aber nie eine Antwort kam. Denn es geht darum, 2003 soll ein ehemaliger Klassenkamerad von Bönhardt, eben Bönhardt in Jena gesehen haben. Das kam dann der Polizei zu Ohren, also er hat das dann bei einem Geburtstag erzählt, da war ein Polizist dabei und der hat ihn dann wiederum zur Aussage eben gebeten und daraufhin folgte eben nichts. Da wurde schon entsprechend nachgefragt, weil diese Aussage von dem Klassenkameraden ist eben aktenkundig und von Polizeiseite gibt es nichts in den Akten, das dann groß ermittelt wurde oder so. Also ja. Auch wenn die Aussage dann schon eine Weile her lag oder diese Sichtung, wurden da eben keine Ermittlungen eingeleitet. Und dieser Werner Jackstadt, der war gerade eben erst beim Thüringer Untersuchungsausschuss letzten Donnerstag und hat da noch gesagt, wüsste er jetzt auch nichts von, auch obwohl er mehrfach wirklich vehement wohl gefragt wurde, hat er eben ausgesagt, da nichts weiter zu wissen. Und ein paar Tage später eben dieser Bericht von Report Mainz, dass er persönlich gesagt hat, dass die Kollegen mal rausfahren sollen zu diesem Klassenkameraden, ihn vernehmen sollen, aber da nichts rausbekommen sollen. Also, dass er persönlich da interveniert hätte und eben diese Fahndung verhindert hat. Ja, das bleibt natürlich spannend. Erstmal diese Aussage von einem der Ermittler steht eben jetzt im Raum. Das ist eine eidesstattliche Aussage, die eben Report Mainz vorliegen soll. Ja, das wäre natürlich, es bleibt spannend und skandalös und gibt dem weiterhin eine neue Wendung. Wie gesagt, beim Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde immer gesagt, es wurde nichts absichtlich vertuscht, nirgendwo willentlich in die Ermittlungen reingegriffen und so weiter und so fort. Aber diese Behauptung bleibt, also wird immer unhaltbarer. Zum einen natürlich neulich mit dem Herauskommen der Aktenvernichtung von V-Mann Tarif, dass die Akten da vernichtet wurden von Michael See, der wirklich wahrscheinlich sehr, sehr nah am NSU dran war, die gleichen Ideen teilte und so weiter und so fort. Und nun eben auch mit diesem heutigen LKA-Chef, der damals eingegriffen haben soll. Ja, da warten wir ab, was dazu in den nächsten Wochen gesagt wird. In Thüringen soll ein Sonderuntersuchungsausschuss einberufen werden, dass der eben nochmal aussagt. Ja, aber damit kommen wir jetzt zum Ende der Sendung für diese Woche. Ja, nächste Woche hören wir uns wahrscheinlich wieder. Nächste Woche ist ja der 21.12. und da findet hier ja auch die Demo für die Rote Flora statt. Deswegen kann es natürlich immer sein, dass auch zur jetzigen Sendezeit noch einiges an Live-Berichterstattung läuft. Da muss man natürlich gucken, wie sich das hier mit der Sendung verträgt. Ja, aber da schauen wir mal. Ich sag jetzt erstmal bis nächste Woche und ja, verabschiede mich bis nächste Woche 19 Uhr hier bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU.